herzlich willkommen in unserem Podcast Kulturbeutel. Wir freuen uns sehr, Sie an Bord zu wissen. Es gibt kein Inhaltsverzeichnis, auf Zitate wird nicht besonders hingewiesen. Der Stecker des Wasserkochers ist gezogen, der Herd ist aus. Fangen wir an.
Davon stimmt jetzt nicht alles bei mir. Der Stecker des Wasserkochers ist nicht gezogen, aber ich hoffe, es passiert trotzdem kein Unglück. Hallo, liebe Linda, hallo, liebe Hörer.
Hallo, liebe Nora.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturbeutel. Bevor wir ins Thema starten, das wir euch natürlich auch gleich verraten, erstmal die übliche Frage: Wie geht es dir, liebe Linda?
Mir geht's gut, weil die Sonne heute wunderbar schien und in der Mittagspause konnte ich mich hier auf eine Bank in der Nähe setzen und von der Sonne bescheinen lassen und das hat meine Laune tausendmal verbessert. Wie geht's dir, liebe Nora?
Ja, das Wetter ist echt krass.
Kann man es auch sagen, ja.
Ja, es ist irgendwie, also hier hat es über 20 Grad und es fühlt sich so sommerlich an. Morgens merkt man natürlich noch, dass es noch nicht Sommer ist. Da war es noch kalt und frisch auf dem Fahrrad. Aber ja, das hebt schon irgendwie die Stimmung. Also das hebt mich etwas aus dem Corona-Tief, das ja jetzt doch schon sehr lange anhält. Wow. Ja, es kann nur besser werden, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Freude daran hat, draußen zu sein.
Ja, also so Sonnenschein bringt schon echt viel. Ich glaube, wir werden jetzt die nächsten Wochen immer übers Wetter reden in dieser Rubrik, weil es einfach das ist, was die Laune dann hebt,
wenn man ein bisschen
Luft und Sonne kriegt.
Es ist ja auch das Einzige, was sich gerade irgendwie verändert. Alles andere ist immer noch der gleiche
Schmarrn. Ja, das gleiche Einerlei, genau.
Ja, es tut gut. Aber nun zu einem ganz anderen Thema. Nicht das Wetter, wir werden jetzt nicht eine ganze Folge über das Wetter reden, das wird vielleicht ein andermal. Die Kultur des Wetters. Wir reden heute über einen Autor, wir haben mal wieder ein Literaturthema, da haben uns einen Autor ausgesucht, der gar nicht so bekannt ist, deswegen nutzen wir unsere tolle Reichweite, um ihn etwas bekannter zu machen. Warum? Dazu darf Linda gleich was sagen. Es geht heute um Christopher Ecker. Und ja, Linda hat eine ganz besondere Verbindung zu ihm, weil er ja über dich seine Masterarbeit geschrieben hat.
Wait a second.
Sorry. Nein, weil Linda ihre Masterarbeit über ein paar Werke von ihm geschrieben hat. Und ja, deswegen erstmal an dich eine Frage: Wie bist du überhaupt auf diesen Autor aufmerksam geworden, dadurch, dass er ja nicht so bekannt ist?
Ich bin auf Christopher Ecker aufmerksam geworden, weil er einen Kiel-Bezug hat. Und ich ja in Kiel studiert habe, genauso wie du im Master. Und einer unserer Dozenten ist sein Lektor tatsächlich. Der Herr heißt Kai Jürgens. Und der hat ein Seminar gegeben zu Christopher Ecker, in dem ich nicht war, Spoiler, aber eine Freundin von mir. Und deswegen war mir der Name schon mal untergekommen und ich habe halt schon mal so ein paar lustige Geschichten gehört, weil seine Werke teilweise sehr speziell sind. Da gehen wir ja später nochmal drauf ein. Und das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Deswegen, ja.
Das heißt, du bist eigentlich durch die Uni auf ihn aufmerksam geworden. Das ist... Genau. Ist ja, spricht ja nicht immer unbedingt für einen Autor, aber manchmal schon.
Und das war ja was Besonderes, weil halt sein Lektor, ne, das ja, Seminar gegeben hat, das ist halt schon eine enge Verbindung. Und er findet das Werk natürlich toll und deswegen dachte sich, ach, das davon haben die Studierenden bestimmt auch was.
Ja, und man kann das ja auch gut studieren, wie du mit deiner Masterarbeit bewiesen hast. Direkt 80 Seiten plus.
Ja, es fühlte sich nach viel mehr Plus an, um ehrlich zu sein.
Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie viel du genau geschrieben hast, aber ja, du hast ja ein halbes Jahr deines Lebens mit ihm quasi verbracht und ihn ja auch persönlich getroffen quasi. Ist ja auch also eine ganz besondere Verbindung heute in dieser Episode. Aber wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil ja eben viele Leute den Autor nicht kennen, dass wir vielleicht einfach ein bisschen Hard Facts zu ihm sagen. Das, was man halt so auf Wikipedia rausfindet. Und du hast ja vielleicht auch noch ein bisschen seriöseres Wissen als ich.
Naja.
Also, er ist Germanist und Philosoph, gebürtig aus Saarbrücken, aber lebt jetzt in oder bei Kiel. Eben der Kiel-Bezug, den du schon genannt hast. Und er ist tätig als Lehrer, nicht nur als Autor. Und gleichzeitig aber auch noch als Übersetzer und Literaturkritiker. Also eigentlich macht er alles.
Genau.
Was man mit Germanistik und Philosophie machen kann.
Genau, hat einmal alles ausgelotet, was es so gibt.
Andere kriegen damit keinen Job. Er hat gleich 4 oder so. Genau, und laut Wikipedia ist sein erfolgreichstes Buch Fahlmann, das einen sehr großen Teil deiner Masterarbeit eingenommen hat. Es ist ein 1000-seitiges Buch und Linda kann euch dazu sicherlich noch sehr vieles erzählen. Man muss es wahrscheinlich lesen, um es zu verstehen, weil ich bin immer noch sehr verwirrt von der Inhaltsangabe.
Genau.
Genau. Möchtest du noch die Biografie von ihm ergänzen?
Man kann vielleicht noch ergänzen, dass er hat auch schon verschiedene Literaturpreise gewonnen. Er hat den Friedrich-Heppel-Preis bekommen, soweit ich das weiß, den Kulturpreis des Saarlands. Also es ist nicht so, dass er komplett unterm Radar fliegt.
Kunstpreis.
Entschuldigung.
Sag zumindest meine Notizen.
Ja, sehr gut, okay, gut. Wir ergänzen uns. Also er fliegt nicht komplett unterm Radar. Die meisten seiner Werke sind im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Der kommt, glaube ich, aus dem Saarland. Also es gibt auf jeden Fall noch diesen Saarland-Bezug.
Er hat ja auch Gedichte in saarländischer Mundart geschrieben.
Genau, das ist auch nochmal der Saarland-Bezug. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob du es eben gerade erwähnt hast, aber er hat halt Romane, Erzählungen und Gedichte geschrieben. Also es ist wirklich eine bunte Mischung.
Und sogar auch ein Kinderbuch.
Auch ein Kinderbuch, genau, das ist auch sehr lustig. Das habe ich natürlich auch gelesen als Vorbereitung für meine Masterarbeit, aber habe es leider nicht erwähnen können. Aber ja, es ist halt sehr vielfältig, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber ich glaube, du hast es soweit abgedeckt.
Ja, so lang ist der Wikipedia-Artikel halt auch nicht, muss man dazu sagen. Dadurch, dass er auch wahrscheinlich als Lehrer nicht unbedingt möchte, dass seine Schüler das ganze Privatleben kennen, steht jetzt nicht alles da.
Ich vermute auch, dass das gar nicht so spannend ist, um ehrlich zu sein, das ganze Privatleben. Aber ja, also was ich gelernt habe, wenn man mit seinen aktuellen Dingen so wenn man auf dem aktuellen Stand bleiben will mit dem, was er so veröffentlicht oder was, ob er Lesungen macht, muss man ihm auf Facebook folgen. Da ist er sehr aktiv drin.
Ja, zum Thema Lesung, wir waren ja auch schon bei einer Lesung, haben wir das schon gesagt? Ich glaube nicht. Wir waren zusammen bei einer Lesung. Das war schon nach deiner Masterarbeit. Und du hast
das
mit ihm gesprochen.
Ich weiß, dass es nach meiner Masterarbeit war, weil ich mit einem ausgedruckten Exemplar, mit zwei ausgedruckten Exemplaren zu ihm gegangen bin. Also ich hatte vorher auch schon mit ihm Kontakt. Es war jetzt nicht so, dass ich plötzlich aus dem Nichts gesprungen bin und gesagt habe, hier ist meine Masterarbeit, sondern es war eher so, wir haben ja schon drüber gesprochen, hier ist das Ergebnis meiner Masterarbeit. Und dann habe ich ihn gebeten, mein Exemplar auch noch zu signieren. Was vielleicht ein bisschen komisch war, aber es hat irgendwie mir sehr viel Genugtuung gegeben.
Ja, aber ich glaube, das ist für ihn doch auch eine besondere Ehre.
Also er hat es gelesen und er hat mir auch eine Rückmeldung gegeben. Also es ist nicht so, dass, er fand es nicht zu schrecklich, scheinbar.
Was hat er denn bei seiner Signatur hingeschrieben?
Weißt das ist du das eine sehr noch? Gute Frage. Das muss ich nochmal nachschauen. Ich wette nur seinen Namen. Ich guck nochmal.
Ja, ich war dabei und ich glaube auch, dass du aufgeregt vorher warst und dir nicht sicher warst, ob du ihn wirklich fragen sollst, aber du hast das getan.
Ich meine, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist halt was Besonderes. Es ist halt, ich meine, das ist ja auch das Besondere, wenn man seine Masterarbeit über einen lebenden Autor schreibt und einen Autor, der auch noch relativ nahbar ist, ne? Also jemand, der jetzt nicht hunderttausende Abermillionen von Exemplare verkauft hat und irgendwo in Berlin in der Großstadt lebt, sondern halt jemand, der in der Nähe lebt und der eine Lesung gibt, zu der man hingehen kann und mit dem man dann sprechen kann, das ist halt schon was Besonderes. Deswegen, ja. Muss ich das ja ausnutzen, ist ja klar. Ja.
Stichwort was Besonderes, das trifft es ja eigentlich sehr gut, weil seine Werke sind ja auch was Besonderes. Wir wissen ja schon, wie du auf ihn aufmerksam geworden bist, aber was hat dich dazu bewegt, dann tatsächlich die Masterarbeit über ihn zu schreiben? Oder über sein Werk, besser gesagt.
Also ich weiß nicht, wie viele, die uns zuhören, tatsächlich mal eine akademische Abschlussarbeit schreiben mussten, aber es ist zumindest in den Geisteswissenschaften, es ist halt schon schwierig, ein Thema zu finden manchmal. Manchmal hat man ja so ein Seminar, wo man sich denkt, okay, darauf kann ich aufsatteln oder es gibt ein Thema, was einen besonders interessiert. Und bei mir war es so, dass ich halt wusste, ich will über neuere deutsche Literatur schreiben und dann saß ich bei mir hier am Schreibtisch und habe gebrainstormt und mir überlegt, über welchen Autor kann ich denn schreiben? Und das war wirklich, das war ein bisschen ein schwieriger Prozess. Und da irgendwann ist mir dann so eingefallen, warte mal, da war doch dieser eine Autor, der hier auch, ne, regional lebt und so und über den mir eine Freundin was erzählt hatte, Christopher Ecker. Ah, ja, stimmt. Und eine Freundin von mir, die halt in diesem Seminar war, liebe Grüße, die hat halt auch einen Roman, den Bahnhof von Plön von ihm rezensiert, mal für unsere Studentenzeitschrift, Studierendenzeitschrift. Und das ist halt, da waren so schon ein paar Verbindungen in meinem Hirn so angelegt und dann musste ich es halt nur noch zusammenbringen und dann irgendwann kam so, peng, okay, ich glaube, ich könnte über Christopher Ecker schreiben. Und dann habe ich halt mir seine ganzen Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen, alle durchgelesen und dann ist mir aufgefallen, dass ein großes Thema bei ihm Metaisierung sind, also Metafiktion, der Bezug des Texts auf sich selber. Und das ist halt ein Thema, was mich auch super interessiert und über das wir beide privat auch schon so häufig gesprochen haben, weil du hast eigentlich ja auch meine
Bachelorarbeit.
Deine Bachelorarbeit, genau.
Metafiktion.
Über Metafiktion geschrieben. Das ist halt, dieses Selbstreferenzielle ist halt was ich schon immer irgendwie spannend fand. Und da kam dann halt alles so zusammen. Also das ist so eins der Themen, die bei ihm super offensichtlich werden irgendwann. Und dann habe ich halt Werke gefunden, wie Fahlmann oder der Erzählband Andere Häfen, wo das halt, was man einfach super nehmen konnte, um es auseinanderzunehmen für so eine Masterarbeit.
Ja, da muss man auch kein Germanist sein, um zu merken, okay, er erwähnt sehr oft den Autor und er macht das Schreiben sehr deutlich. Aber um es dann weiter zu verstehen, ist es dann nochmal eine andere Herausforderung. Aber ich finde das interessant zu hören, wie du auf dein Masterarbeitsthema gekommen bist, weil bei mir war das irgendwie ganz anders.
Ich habe echt, ich bin echt ich bin wirklich so gegangen, okay, Gegenwartsliteratur. Ich will irgendwas, was wirklich jetzt gerade geschrieben wurde, so ungefähr, nicht vor 30 Jahren oder so. Und ich habe halt, ich dachte, ich bin wirklich die Nominierten von dem Jahr für den Buchpreis, also 2018, durchgegangen, um zu schauen, ob da irgendwer in Frage kommt. Aber es war dann halt so, okay, schreibe ich jetzt irgendwas über irgendwen, der irgendwas, was irgendwie an die Bibel anspielt irgendwie. Und dann, das hat mich halt alles nicht so richtig vom Hocker gerissen. Und dann war ich halt so froh, als dann so der Geistesblitz kam. Aber bei dir war das anders, oder? Also
ja, ich bin ja in den Medienwissenschaften zu Hause und darüber haben wir auch schon öfters geredet, dass ich viele Serien gucke. Und ich hatte immer so beim Gucken öfters mal so dieses Gefühl, über die Serie würde ich gerne mal irgendwas schreiben. Also ganz oft, ich musste fast nie mir dann überlegen, worüber könnte ich meine Hausarbeit schreiben, sondern es kam immer. Und dann habe ich immer nur auf den Moment gewartet, in dem es gepasst hat. Und bei der Masterarbeit ist man ja völlig frei. Und ich habe gesagt, ich will über Jane the Virgin schreiben. Und dann war halt noch, okay, ich brauche noch vielleicht irgendwas zum Vergleichen, weil 80 Seiten sind halt schon lang. Und dann, muss man nur noch das Thema irgendwie konkretisieren und dann war es irgendwie klar.
Aber es ist, ich meine, was bei mir der Vorteil war, dadurch, dass ich Christopher Ecker vorher nicht so richtig gelesen hatte, sondern erst da angefangen habe, dass ich ihn auch nicht überhaben konnte. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal Jane the Virgin gesehen?
Jane the Virgin habe ich kein Problem mit, bei Community, okay. Bei der Bachelorarbeit, da hatte ich danach ein ziemliches Problem.
Okay.
Ich hatte mir eigentlich danach auch vorgenommen, nie wieder über eine meiner Lieblingsserien zu schreiben. Zumindest nicht sowas, weil ich echt jahrelang damit zu kämpfen hatte und die Bachelorarbeit war halt auch von der Note her nicht so gut. Das spürt man dann irgendwie und dann fühlt man sich immer mal daran erinnert. Aber eigentlich ist es ja auch egal. Ja, aber Jane the Virgin habe ich kein Problem damit. Arrested Development, die andere Serie, die ich in der Masterarbeit dran hatte, die habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Aber das liegt auch, glaube ich, an der Serie, weil die ist auch sehr komplex und sehr anstrengend. Und die Charaktere sind alle sehr unsympathisch.
Ja, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben.
Aber hast du denn Christopher Ecker jetzt seit deiner Masterarbeit nochmal gelesen?
Naja, also nachdem ich die Masterarbeit fertig hatte, kam sein Gedichtband Schach dem Vollmond raus, wo wir auch zu der Lesung gegangen sind. Und das habe ich dann natürlich noch gelesen, aber tatsächlich seitdem nichts mehr. Aber er hat auch keinen neuen Roman rausgebracht. Den hätte ich natürlich sofort gelesen. Ich bin ja eher ein Romanmensch als ein Gedichtmensch. Deswegen, also wenn der nächste Erzählband rauskommt, der nächste Roman, dann bin ich wieder dabei. Auf jeden Fall.
Okay, aber wollen wir vielleicht erstmal über die bisherigen Romane und Werke reden, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen drumherum reden, dann können wir ja mal einsteigen. Ich denke, wir müssen ein bisschen über Fahlmann reden, aber ich bin da eher raus. Ich würde das dir überlassen, aber dadurch, dass das ja wohl der erfolgreichste Roman von ihm ist und der, wie gesagt, auch sehr präsent in deiner Masterarbeit ist, solltest du ja als Expertin darüber reden können.
Ja, das dachte ich mir, als wir darüber gesprochen haben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich alles wieder vergessen hatte. Also als ich dann wieder, ich habe meine Masterarbeit nochmal gelesen in Auszügen. Und dann kam es auch langsam alle die Erinnerung wieder. Ich habe da ja nicht umsonst Stunden reingesteckt, um diesen Roman zu verstehen. Es klingt jetzt schlimmer, als es tatsächlich ist, aber ich habe ja nicht Stunden verbracht, um ihn zu lesen, was wirklich ewig gedauert hat, um danach alles vergessen zu haben. Aber
Aber man verdrängt ja sowas auch schnell wieder,
ja,
wenn
genau.
man.
Es sind halt so Fetzen, die da noch so rumfliegen und denkt man sich, da war doch irgendwas mit dem Bestattungsinstitut, da war doch irgendwas mit einem Käferforscher und dann nachher, ja, nachher fügt alles wieder zusammen. Ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass es der erfolgreichste Roman ist. Nicht, weil er schlecht ist. Also ich finde ihn wirklich richtig, richtig gut. Aber er ist halt wirklich über 1000 Seiten lang. Und das ist halt was, was man nicht mal eben schnell im Urlaub liest. Ne? Also nicht so ein Science-Fiction-Roman, den man 1000 Seiten lang im Urlaub liest oder so. Ich habe wirklich da gesessen und bin zu meinem Werkstudentenjob gefahren mit dem Bus und habe Seite um Seite gelesen, habe mir ein Pensum am Tag gelegt, weil ich halt dieses Buch unbedingt für meine Masterarbeit benutzen wollte, weil es sich halt wirklich total lohnt. Und um das so ein bisschen grob zu umreißen, worum es da geht, es geht um den Autor Georg Fahlmann. Und er schreibt ein Buch über einen Insektenforscher in damals noch Deutsch-Ostafrika in irgendeiner Kolonie. Und es gibt. Je länger man voranschreitet, desto mehr Erzählebenen gibt es. Und es gibt immer wieder jemanden, der das kommentiert. Und du weißt, man merkt, man verliert sehr schnell den Faden, wer denn jetzt gerade was kommentiert, weil man denkt die ganze Zeit, es ist Fahlmann, der sein Buch schreibt. Aber dann ist da halt dieser Barlow, dieser Insektenforscher, der merkt, dass er in einem Roman ist, wie auch immer. Und dann gibt es halt noch verschiedene andere Ebenen, die halt da oben drüber gelagert sind. Und das macht es halt sehr komplex. Und ich glaube, ich habe in meiner Masterarbeit 7 Ebenen identifiziert.
Ach nur.
Auch nur, warte. Ja, 7, genau. Und das macht es halt komplex. Aber wenn man sich durchwurschtelt, dann lohnt es sich auf jeden Fall.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, man kann es nicht vergleichen mit einem Fantasy- oder sonst was Buch, das 1000 Seiten hat, weil es ist einfach sehr viel anspruchsvoller, so wie ich das
Genau.
sehe. Also hat irgendwie so was Intellektuelles, habe ich das Gefühl.
Obwohl man häufig, also dadurch, dass es ja schon ums Bücher schreiben geht oder Romane schreiben, könnte man das ja schon mal denken, dass es irgendwie, ja, dass es halt um den kreativen Akt des Schreibens geht. Aber auf der anderen Seite ist der Fahlmann, die Hauptfigur und der Titelheld halt, ein totaler Anti-Held. Also der ist unsympathisch, der trifft schlechte Entscheidungen, der sein Leben fällt eigentlich auseinander. Und er tut da schon also seinen Teil zu, sozusagen. Es sind nicht nur die Umstände, die ihn sozusagen knechten.
Ich versuche auch zu Wort zu kommen. Es fängt ja schon damit an, dass eigentlich auf der ersten Seite die erste Szene, die beschrieben wird, ist, dass er beobachtet, wie sein Vater von seinem Onkel überfahren wird. Hm. Das ist das Einzige, was ich so wirklich gelesen habe.
Das ist auch eine super Stelle.
Ja, aber es ist halt, man ist direkt drin und man weiß sofort, okay, da ist irgendwas komisch.
Genau, es ist irgendwas komisch und es bleibt halt auch komisch. Und es wird immer komischer eigentlich. Also ich will damit sagen, dass es nicht so wirkt, als wäre Fahlmann der Superintellektuelle, der uns erzählt, wie er seinen krassen Roman schreibt, sondern es ist einfach ein Wust. Es ist nachher wirklich chaotisch, aber natürlich chaotisch mit System. Also das ist, man merkt schon, da hat irgendwer sich kleine Linien aufgemalt und überlegt, wo welche Ebene anfängt und wo welche aufhört. Das merkt man schon.
Man will sich das gar nicht vorstellen, wie es bei Christopher Ecker im Kopf aussieht.
Ich glaube, der hat auch wirklich sehr lange dran gearbeitet an diesem Buch. Das ist nicht in einem Jahr entstanden. Das hat schon länger gedauert. Ja.
Ja, und er hat da ja auch irgendwie alles reingebracht, was man nur reinbringen kann. Also, sage ich jetzt als jemand, der es nicht gelesen hat.
Aber es stimmt schon, ja. Es stimmt
nur die
schon.
Ersten paar Seiten.
Genau. Ja, also, vielleicht kann man ja auch an dem Fallmann-Beispiel, wir haben uns vorher überlegt, so was ist denn das, was sein Werk jetzt auszeichnet? Und ich habe ja schon gesagt, meine Masterarbeit ging um Metafiktion. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass es halt verschiedene Ebenen gibt, die aufeinander Bezug nehmen. Und das ist halt nicht nur bei Fallmann so. Das ist halt auch in zum Beispiel seinem Erzählband Andere Häfen so. Das ist auch in vielen Gedichten, die er schreibt, so. Es gibt immer irgendwo eine Referenz darauf, dass es ein Text ist. Ich will jetzt gar nicht in alle Metafiktionsarten, die es gibt, einsteigen. Das wäre des Guten zu viel. Und wenn ihr das gerne wissen wollt, schreibt mir, dann gebe ich euch meine Masterarbeit. Die Vergangenheitslinda kann das besser erklären als die Gegenwartslinda, würde ich sagen.
Ja, man merkt schon, dass wir auch ein paar Jahre aus dem Studium raus sind.
Auf jeden Fall.
Die Wissenschaft ist nicht mehr so unsers. Aber man merkt auch gleichzeitig, dass wir studiert haben, glaube ich, weil sonst würden wir vieles von dem, was Christopher Ecker geschrieben hat, gar nicht so verstehen, vielleicht schon, aber nicht so wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen. Also, dass wir sofort merken, ah, das ist Metafiktion. Andere würden dann denken, hä? Ah, okay. Hä? Aber was ich auch faszinierend finde, ist, dass er halt auch so in so zwei Seiten Kurzprosa es schafft, irgendwelche Rahmenhandlungen zu erstellen. Das ist halt so, ja, du hast nur zwei Seiten irgendwie Zeit, um eine Geschichte zu erzählen und schaffst es irgendwie trotzdem mit mehreren Handlungsebenen und Erzählebenen. Muss man auch erstmal können.
Ja, und das ist, oder auch dem Text schon gar keine Chance zu geben, irgendwie immersiv zu werden, dass man sich da drin findet und denkt, oh, ich bin in einem Text und ich bin in der Fiktion und ich kann mich in diese Welt reindenken. Sondern ist gleich so, okay, das hier ist ein Text. Wir reden jetzt über den Titel und das ist der Autor. Und, ne, es ist halt so, es ist nicht on the nose, aber es ist halt, okay, dieser Text, in dem geht es auch ums Schreiben. Also nicht nur um die Fiktion selber. Das ist halt bei manchen echt super offensichtlich einfach.
Ja, es gibt ja eine Gedicht beim Kaffeekochen, das endet damit, mir gefällt dieses moderne Gedicht sehr gut, weil es verständlich und gut geschrieben ist.
Ich liebe das, echt. Das ist einfach so großartig.
Er kommentiert das, also das ist wirklich sehr offensichtlich, dass das Schreiben kommentiert wird und das Gedicht. Also da denke ich mir auch so, was geht in diesem Mann vor, in diesem Gehirn? Wie kommt man darauf? Aber es amüsiert uns ja. Also es ist ja,
genau, das macht es ist ja halt, was. Genau, es ist halt nicht trocken, so von wegen so. So, und jetzt erzähle ich euch etwas über das Schriftstellersein, ne? So wie ein Fahlmann. So ist es da halt auch nicht. Es ist halt lustig auch. Also da ist auch sehr viel Humor drin. Ne? Und ich habe dir auch eine Erzählung, hatte ich dir gegeben, die Geistergerätschaften.
Das war die erste, die ich gelesen habe. Die fand ich auch sehr gut, aber sag du.
Das ist schön, das ist schon mal ein guter Kommentar, aber ich finde sie jetzt wahrscheinlich auf Anhieb nicht. Ich muss mal schnell gucken, warte. Zu viele Klebezettel. Das kommt, wenn man eine Masterarbeit schreibt über etwas. Ich zeig dir kurz mein Buch. Okay.
Kannst du ein Foto bei Instagram hochladen.
Genau.
Ist genau diese zweiseitige mit Rahmenhandlung.
Genau, und es ist, da werden halt, wird halt ein Spaten, taucht halt auf. Und man fragt sich, warum. Also der Protagonist fragt sich, warum. Und dann
findet er den Spaten. Der Spaten, ja, und dann verschwindet doch.
Dann verschwindet einer, der Spaten einer
von
wieder.
Zwei.
Genau, es ist halt, ne, man versteht, man denkt, ne, man fragt sich so, was soll das mit den Spaten? Keine Ahnung. Es ist irgendwie eine Handlung, wo es einen Protagonisten gibt, der für irgendeinen Herren seinen Garten macht. Und dann muss er halt einen Aufsatz darüber schreiben, wo dieser Spaten hingegangen ist. Es klingt gerade kompliziert und es ist auch ein bisschen kompliziert. Aber ganz am Ende wird halt ganz offen gesagt, ja, der Autor hat den Spaten versteckt. Ja. Das ist halt, der Protagonist hat gar keine Macht darüber, der Autor ist der Herr der Sache, so. Das
genau, hat den Spaten versteckt. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Macht des Autors, einfach Situationen zu verändern.
Genau, und das hat er halt, ne?
Ja, und das merkt man, glaube ich, bei Fahlmann, ohne es zu kennen, auch, dass der Autor, nicht unbedingt Christopher Ecker, sondern der Autor...
Der fiktive Autor.
Der fiktive Autor, also, ja.
Der Autor, der Georg Fahlmanns Leben und alles, was darin ist, schreibt.
Ja, der bestimmt Fahlmanns Leben und Fahlmann als Autor bestimmt wiederum andere Ebenen.
Genau, aber irgendwie sind sie allem ausgeliefert, tatsächlich. So wie der Protagonist beim Spaten, also bei den Geistergerätschaften. Also der Autor ist auf der einen Seite der Übermächtige, das wird, glaube ich, auch in Fahlmann thematisiert, das ist halt ein allmächtiger, also dass es in der Fiktion jemanden gibt, der die Macht hat, aber in der Welt ist halt alles offen. Also das ist so dieser Gegensatz von wegen, in der Realität ist halt, also das hat auch was damit zu tun, dass halt in Fahlmann gesagt wird, ja, es gibt keinen Gott sozusagen, ne? Deswegen ist alles
aber irgendwie. Der Autor ist Gott.
Ja, genau, aber der Autor kann Gott spielen, der kann den Spaten verstecken. Das ist halt, obwohl es natürlich wieder, ne, wenn man wieder das Werk vom Autor trennt, der Autor ist tot, bla bla bla, ne, also wer Literaturwissenschaft so ein bisschen kennt, der kennt diese Begriffe, aber dass man halt sagt, ja, aber Christopher Ecker, der ist nicht der Autor, der den Spaten versteckt hat, auch wenn man das gerne sagen will. Aber das ist halt, also er spielt halt die ganze Zeit damit, dass diese Grenzen verschwimmen.
Ja, sowohl in Prosa als auch in den Gedichten. Bei Gedichten denke ich mir auch immer, also das sind nicht so klassische Gedichte. Also sowohl inhaltlich als auch von der,
was denkst du denn, was klassische Gedichte sind vielleicht?
Ja, ich kenn mich mit Gedichten zu schlecht aus. Aber man hat natürlich dieses Bild von einem sich reimenden, gut strukturierten Gedicht mit hier Jambus, Dactylus, Trocheus, was weiß ich was. Ich will jetzt einfach mal klugscheißen, ohne zu wissen, was die Begriffe bedeuten. Nein, mit verschiedenen Rhythmen. Es ist mir bei ihm nicht so aufgefallen. Die Gedichte reimen sich auch nicht und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Verse unterschiedlich sind und die Strophen auch sehr willkürlich eigentlich. Aber ja, ich kenne mich dazu zu schlecht aus, aber es gibt ja ein Gedicht, was du mir gezeigt hast, das den Namen Deutung trägt und da kommt der Lehrer in ihm durch, weil es eigentlich eine Hausaufgabenanweisung in Gedichtform ist, was ich auch eigentlich eine sehr schöne Idee finde,
um das Medium Gedicht ja auch zu thematisieren, ne? Weil ganz ehrlich, wo hat man denn Kontakt mit Gedichten? Klar, wenn man das jetzt aus Spaß liest, weil man Christopher Ecker gut findet, dann lese ich diese Gedichte, aber ich lese jetzt ja nichts, keine Gedichte in meiner Freizeit. Und das tun, glaube ich, die wenigsten
die
Leute.
Die von Brown Man.
Die von Brown Man, natürlich. Ah, der obligatorische Brown Man dieser Folge ist gefallen, sehr gut.
Der obligatorische Werbeblock.
Genau, aber ganz ehrlich, man, also normal, jeder, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, wurde mit Gedichten konfrontiert. Das kann man ja schon mal festhalten. Und das ist halt eine klassische Situation, wo man Arbeitsgruppen bilden soll und irgendwas auf Plakate schreiben soll. Genau das beschreibt er in diesem Gedicht.
Genau. Und ich finde, es motiviert, also wenn ich jetzt eine Schülerin von ihm wäre, mich würde das irgendwie voll motivieren, wenn er quasi persönlich für die Klasse etwas schreibt. Wir wissen jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber ich stelle mir das so vor, dass er dann Unterrichtsvorbereitung macht und denkt sich so, ach, wie könnte ich das denen denn vermitteln? Dann schreibt er ein Gedicht, baut da ganz viele Stilfiguren ein, die ich jetzt bald 10 Jahre nach dem Abi überhaupt nicht mehr erkenne. Und also ich fände das total cool und nicht immer nur diese klassischen ausgelutschten Gedichte zu lesen.
In dem Gedicht sagt er aber auch, oder sagt das lyrische Ich, ne? Legt euch auf eine Deutung fest, was ja auch eigentlich ein Witz ist, weil wie sollen wir denn das jetzt auf eine Weise deuten, vor allem nicht dieses Gedicht.
Also, naja, aber in der Arbeitsgruppe.
Ja, klar. Die Ergebnisse aller Kleingruppen. Legt euch auf eine Deutung fest. Ja. Es ist halt so, ja, nee, das ist halt, das ist der Ansatz, den man halt natürlich in der Schule hat, dass es diese eine Deutung gibt, ne?
Ja. Aber ich habe es ja am Computer gelesen und ich sehe noch nicht das Ende. Manchmal guckt der Blick ja schon zum Schluss. Und dadurch, dass ich so gescrollt habe, wusste ich nicht, was die Pointe sein könnte. Und dann kommt da Hausaufgabe. Mit welchen Stilfiguren setzt der Autor sein Anliegen um? Das war nicht irgendwie, ich habe nicht damit gerechnet und fand es dann sehr amüsant. Und obwohl es ja eigentlich, ja, es ist ja eigentlich eine Hausaufgabe. Ich will auch mal so amüsante Hausaufgaben kriegen.
Ja, also es ist wirklich amüsant. Also man kann sagen, dass das alles schwierig ist vielleicht oder auch sehr komplex, aber es ist einfach auch lustig und man kann, ich finde vor allen Dingen bei den Gedichten, die kann man auch einfach auf sich wirken lassen und die kann man, glaube ich, mit am einfachsten verstehen, würde ich sagen. Es gibt auch Romane von ihm, die nicht super krass metafiktional sind, wo sich nicht stellend auf sich selber bezogen wird. Zum Beispiel Madonna ist so ein Roman, der ist auch relativ erfolgreich gewesen, glaube ich.
War das nicht sein erster?
Das kann gut sein. Der war auf jeden Fall, den kann man gut so weglesen. Der hat ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber der ist sehr flüssig. So kann man gut weglesen, wie gesagt. Und das kann man halt einfach lesen. Das kann man, ne, das kann man seinen, weiß ich auch nicht, Verwandten zu Weihnachten schenken oder so. Und auch die Gedichte
Ostern. Für
Ostern, genau. Kurzer Osterwerbetipp. Aber man kann das halt gut auf sich wirken lassen, einfach auch die Gedichte, finde ich. Und ich finde, da findet jeder, glaube ich, was drin, was er oder sie dann lustig findet. Das ist irgendwas, wo man Zugang zu findet.
Und man findet sich vielleicht auch wieder, weil, ich weiß nicht, wenn du jetzt anfangen würdest, Gedichte zu schreiben, worüber würdest du dann schreiben?
Das ist eine sehr gute Frage.
Vielleicht, ich will auf ein ganz bestimmtes Gedicht hinaus, vielleicht über den Alltag, weil das ist, was du kennst. Und er schreibt ein Gedicht über Alltagsgedichte.
Genau.
Indem er eigentlich ja genau das macht, was Leute macht, die Alltagsgedichte schreiben, aber dabei sagt er würde das nicht so tun. Also er schreibt
ganz am Ende.
Er schreibt eigentlich die ganze Zeit im Konjunktiv.
Genau, er beschreibt alles genauso, wie es in einem Alltagsgedicht wäre und sagt, nein, ein solcher Lyriker bin ich nicht und werde es wohl nie sein. Vielleicht war das auch ein Ausreißer und er hat das nur in diesem Gedicht gemacht, aber wollte unbedingt betonen, dass er es nicht macht. Aber im Endeffekt beschreibt das lyrische Ich, wie es ist. Es steht hier, wie es ist, aus dem Urlaub heim nach Kiel zu kehren. Von einem Urlaub aus, sagen wir mal, Italien.
Die ganze Folge könnten wir eigentlich
nur mit Christopher Eckert Zitaten zu bringen, weil die einfach alle so großartig sind. Und ich habe ihn auch sehr weiträumig zitiert in meiner Masterarbeit. Also es hat mir keine Abzüge gebracht, aber ja.
Aber wir haben ja am Anfang gesagt, wir geben keine Quellen für die Zitate an.
Wir schreiben nur die Werke wahrscheinlich in die Shownotes. Damit ihr sie auch alle kauft und lest, weil sie so großartig sind.
Ja, vielleicht muss ich auch mal alles kaufen und lesen.
Zumindest ich schenke dir einfach die nächsten Jahre nur noch Christopher Ecker Bücher zu.
Oh, aber diesen Dingsband, Erzählband, genau.
Andere Häfen. Das ist der Erzählband, das ist der Gichtband, Schacht im Vollmond.
Alles.
Alles. Ich schenke dir alles.
Oder ausleihen.
Oder ausleihen.
Aber wir wollen natürlich auch den armen Autor unterstützen.
Ja.
Sofern er arm ist als Schriftsteller, Lehrer, Übersetzer, Literaturkritiker etc. wird er wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen.
Ich habe noch eine Anekdote, darf ich die kurz einwerfen?
Natürlich.
Was er auch macht, auf Anfrage, also das, ich fange von woanders an. Ich habe ja nicht nur Literatur studiert, sondern auch Medien, so wie du. Und da mussten wir ein Projekt machen, ein Kulturprojekt, bei dem wir uns eigentlich alles selber ausdenken durften, was wir denn machen wollen. Irgendwas mit Kulturmanagement sollte es werden. Und meine Idee war, eine kulturelle Fahrradtour durch Kiel zu machen und an bestimmten Orten in Kiel literarische Texte zu lesen oder Vorträge zu halten über Literatur, zum Beispiel in Regionalkrimi, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, darüber habe ich was erzählt, aber auch Kieler Autoren lesen zu lassen. Und wer kommt einem dann natürlich sofort in den Sinn? Christopher Ecker. Und ich hatte den Kontakt ja schon hergestellt über den Dozenten an unserer Uni. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er nicht eine seiner Erzählungen, wo das Seehundbecken in Kiel erwähnt wird, aus Andere Häfen, einfach vorlesen würde auf unserer Fahrradtour. Und er hat es gemacht und es war ganz großartig. Also, das macht er auch noch, wenn er Zeit hat.
Er hat Zeit. Aber das ist ja auch, du sprichst ja jetzt auch die Regionalität an, was ja dich auch sehr anspricht. Sprich. Das ist ja auch irgendwie was Besonderes, finde ich, oder was mir aufgefallen ist, dass er da auch so ein bisschen eine Zweiteilung hat, weil er ja aus dem Saarland ursprünglich kommt und auch diese Mundartgedichte auf Saarländisch schreibt, aber gleichzeitig spielen ganz viele seiner Erzählungen oder Gedichte auch in Kiel.
Genau, und auch ein ganzer Roman, ja, der Bahnhof von Plön, wie der Titel schon sagt, spielt mit am Bahnhof von Plön, unter anderem, auch international irgendwo, aber Plön hat sonst nicht so viele Auftritte in der Weltliteratur, deswegen ist das schon was Besonderes für mich.
Ja, Weltliteratur.
In der deutschen Gegenwartsliteratur dann halt. Ich will jetzt mal so ein bisschen hypen hier.
Wir sind ja gerade dabei, ihn zu Weltliteratur zu machen.
Genau. Ja, ich finde, die Regionalität macht wirklich was aus auch. Also das ist halt, ne, man erkennt die Orte wieder. Wir haben ja auch über den Regionalkrimi gesprochen, dass es halt was Besonderes ist, wenn man die Orte kennt, über die man liest. Und bei Christopher Ecker ist es manchmal nicht so offensichtlich. Es ist schon offensichtlich, wenn er dann sagt, da sitzt der Protagonist auf einem Balkon in Kiel oder die Person geht an der Kiellinie lang oder so.
Na, das fällt mir
nicht auf. Das ist schon relativ explizit, aber Kiel ist nicht so richtig von wegen so, ja, die Landschaft in Kiel ist so und so und die Verhältnisse sind hier so und so. Also das ist, die Stadt ist kein Protagonist eigentlich. Es ist halt ein Schauplatz, aber es ist nicht, steht nicht im Zentrum. Aber es ist irgendwie... Es ist irgendwie nett, wenn man dann so liest, denkt, oh, er hat Kiel erwähnt.
Ja,
das ist irgendwie schon schön.
Das ging mir eben in diesem über Alltagsgedichte auch so, dass er, wie du schon zitiert hast, wie es ist, aus dem Urlaub heim nach Kiel zu kehren. Das fühle ich mit ihm.
Und wir wissen natürlich nicht, wie das ist für die Saarländer, die seine Gedichte lesen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie viel man saarländisch in Gedichten, also so Mundart in Gedichten hat, aber ich glaube, das ist auch schon nicht...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele saarländische Mundartkünstler gibt. Und das macht ihn ja dann da auch zu was Besonderem.
Er hatte doch auch Gedichte, Mundartgedichte vorgelesen bei der Lesung, ne?
Das ist auch mir so in Erinnerung geblieben, weil ich dachte dann auch so, da sitzen jetzt lauter Kieler, ganz viele Nordlichter, die überhaupt keine Ahnung haben, was er da vorliest.
Ja, so war es.
Und ich als Süddeutsche, die... Ja, Saarländisch ist mir jetzt auch nicht so bekannt, aber es ist halt mit dem Pfälzischen auch ein bisschen verwandt und dem Pfälzischen mit dem Badischen. Und also für mich war es irgendwie leichter, das zu verstehen, aber ich finde das dann lustig, wenn man so sich überlegt, versteht das hier irgendjemand?
Ich glaube nicht, ich glaube, wir hatten Probleme.
Aber das hat ja auch vielleicht so seinen Reiz, weil man dann auch belohnt wird am Ende, wenn man es verstanden hat.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hilft, wenn man sich die Gedichte tatsächlich dann laut vorliest. Ich glaube schon, ja. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Ja, es würde mir helfen, wenn ich es mir laut vorlesen würde, glaube ich. Dann würde ich es eher verstehen.
Lies doch mal eins vor.
Oh Gott, nee, lass lieber. Da beleidige ich nur alle Saarländer mit, das weiß ich jetzt schon.
Ja. Naja, wir haben, glaube ich, keine saarländischen Hörer.
Oh, vielleicht haben wir ja bald welche. Jetzt, wo wir über Christopher Ecker reden. Das Nationalheiligtum des Saarlands. So.
Jetzt haben wir schon über Mundart geredet, aber über Sprache müssen wir auch noch reden, weil er ja auch nicht nur mit dem Saarländischen spielt, sondern auch mit dem Deutschen.
Mit dem Deutschen.
Ja, mit Sprache halt. Es ist irgendwie, man hat immer das Gefühl, es versteckt sich noch mehr in den Texten, dass man ganz viel entdecken kann, auf sprachlicher Ebene auch.
Ja, ich bin tatsächlich auch über ein paar Wörter im Fallmann gestolpert. Habe ich jetzt auch nochmal gesehen, als ich meine Masterarbeit geguckt habe, wo ich immer so ein kleines Sick hinten in Klammern hintergeschrieben habe, weil er dann Wörter abgewandelt hat, wo ich dachte so, ist das jetzt ein Wort? Also nicht krass unverständlich, aber wo ich schon so dachte, okay, das ist halt wirklich dieses Spiel mit den Wörtern. Und nicht nur das Spiel mit den Wörtern, sondern auch mit Zitaten. Also Kai Jürgens hat auch natürlich einen Sekundärliteraturband rausgebracht über Christopher Ecker, ist klar, ne? Wenn man den Kontakt hat, dann macht man das. Und da schreibt er auch drin, dass die Zitate auch teilweise ausgedacht sind. Und ich bin auch über so ein Zitat gestolpert, wo ich wirklich recherchiert habe und gesucht habe und gesucht habe. Hat das wirklich diese Person gesagt? Und ich habe es nicht gefunden. Und das ist halt dieses, eine Wahrheit, Fiktion, dann beziehst du dich auf eine wahre Figur, einen wahren Autor und legst ihm bestimmte Dinge in den Mund. Da musst du natürlich auch erstmal so pleatsch sein und verstehen oder so bewandert sein und verstehen, dass das eigentlich gar nicht der gesagt hat. Also das ist auch so eine Ebene, da das muss man nicht machen, das muss man nicht verstehen, aber es gibt einem halt nochmal ein bisschen mehr, wenn man es versucht zu verstehen. So.
Bei mir ist halt ganz besonders in den Geistergerätschaften das Spiel mit der Sprache aufgefallen, dieser Geschichte mit den Spaten.
Ja.
Weil die Rahmenhandlung aus Sicht des Autors quasi ist ja auf Hochdeutsch geschrieben und dann die Binnenhandlung ist eher so in Richtung Lautschrift, würde ich jetzt sagen, geschrieben.
Ja, es klingt so wirklich so ein bisschen so.
Also, es ist so ein bisschen geschrieben wie jemand, der keine Rechtschreibung beherrscht und einfach alles so schreibt, wie es klingt.
Genau, wie man es auch in seinem, nicht Dialekt, aber in seiner normalen, so mündlich wiedergegeben halt mal eben schnell hinspricht. So, ja, so ist es geschrieben.
Aber ich fand das auch so faszinierend, weil die Wörter sehen, man ist ja so gewöhnt an die Wörter, wie sie richtig aussehen. Man denkt im ersten Moment, ey, das ist doch alles falsch. Aber dann merkt man, man versteht einfach alles. Und das finde ich auch so faszinierend, dass man das irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt, quasi, dass das die falsche Schrift ist.
Ja, aber man versteht trotzdem, dass das verfolgt halt einem. Also es folgt schon einem Muster irgendwie. Ne? Man hat nachher so eine Stimme im Kopf, finde ich, die einem das vorliest, weil es halt wirklich einfach so mündlich wiedergegeben, einfach vor sich hingeredet sozusagen ist. Einfach frei Schnauze sozusagen. Also da merkt man, dass es ein Protagonist, das ist nicht einfach nur wildes Buchstaben aneinandergereihe, sondern das hat schon irgendwie Methode.
Ich weiß nicht, ob es dir dabei auch so ging, dass du so ein bestimmtes Bild vor Augen hast von jemandem, der nicht besonders gebildet ist. Ich weiß, das klingt so arrogant, aber man...
Nein, ich meine, die Geschichte gibt einem ja schon vor, dass das jemand ist, der bei jemandem arbeitet, im Garten arbeitet und der scheinbar auch auf irgendeine Art bei dem versklavt ist oder so. Da trägt die elektronische Fußfessel, was auch sehr komisch ist. Und das ist halt jemand, der da unter der Knute gehalten wird und der vielleicht auch gar nicht gebildet sein soll, weil sonst würde er sich aus dieser Situation ja vielleicht auch befreien oder befreien wollen. Aber so tut er halt jeden Tag seine Arbeit. Also ich finde, das greift schon alles ineinander. Man muss gar nicht sagen, diese Person ist ungebildet und ich schaue auf sie herab. Also so habe ich das jetzt auch nicht empfunden von dir, sondern einfach, das ist ein Protagonist, der wird von den Oberen halt unter der Knute gehalten. Und ja, der hat halt nur diese Art, sich auszudrücken. Deswegen kann er halt auch keine Rechtschreibung, weil der jeden Tag seinen blöden Spaten da immer wieder suchen muss. Ganz ehrlich. Und deswegen ist es halt auch dieses, deswegen ist ja auch der Satz am Ende so gut, ein böser Autor. Wieder, das ist wieder dieses komische Mundartgedöns. Ein böser Autor tut dies nichts. Er hat nämlich den Spaten versteckt. Also das ist halt, das, der Autor, der verwirrt auch noch diesen armen Typen, der da versucht, seine Geschichte zu erzählen, warum dieser Spaten weg ist, weil er den Spaten versteckt hat.
Ja, und er macht sich damit ja auch irgendwie lustig darüber, weil er ja dann die Art zu sprechen von ihm aufgreift und die Art zu schreiben. Oder?
Naja, vielleicht ist es auch einfach, der Autor hat ihm auch vorgegeben, dass er so spricht. Also der Autor hat alles bestimmt. Der Autor hat die Macht. Der hat die in Spaten versteckt und der hat die Person dazu gebracht, so zu schreiben, weil er sie erfunden hat.
Aha. Ja.
Oh. Oh Gott.
Ja, aber also auf mich, also für mich war das dann so ein bisschen, dass der Autor in der Rahmenerzählung sich dann so lustig macht ein bisschen. Aber ich finde halt, man muss den Inhalt gar nicht unbedingt kennen. Also man muss diese Beschreibung nicht wissen über den Typen mit dem Spaten. Ja, den Protagonisten.
Den Typen mit dem Spaten.
Nein, es wird durch die Sprache halt einfach oder diese Art zu schreiben, wird einem gleich so dieses Bild übermittelt.
Genau. Die Persönlichkeit wird nur dadurch sichtbar, dass er über sich selber schreibt und wie er über sich selber schreibt. Da muss der Autor nicht sagen, die Person sieht so und so aus oder ich gebe ihr die und die Charakteristika mit, sondern los, jetzt schreib diese Geschichte selber und dann wissen wir, wer du bist, so ungefähr.
Ja, und der Autor platziert sich eindeutig sozial höher als der Protagonist.
Er hätte den armen, unmündigen Mann ja auch aus seinem Dings da befreien können, aber nein, der Autor versteckt auch noch den Spaten.
Er hätte einfach den Spaten nehmen können und ihm eins über die rüber.
Gott. Nein. Oh Gott. Nein, aber es ist wirklich ein Spiel und ne, wir haben ja auch schon gesagt, der Autor ist immer und überall die ganze Zeit präsent. Es ist halt nicht nur der Text, genau, der ist einfach überall. Der Text ist halt nicht nur, der Text wird nicht nur als Text, also wird nicht nur sichtbar gemacht, dass es ein Text ist. Ich kann mich also gar nicht so richtig in die Fiktion reinlegen und sagen, ich bin hier in einer Geschichte, sondern ich weiß, das ist ein Text. Ich weiß, es ist ein Text.
Und wenn du es gerade vergessen hast, dann kommt wieder, das ist ein Text. Du kannst dich nicht zurücklehnen. Das ist eine Geschichte. Das ist alles fiktiv.
Genau, und in meiner Masterarbeit habe ich halt, während ich das gemacht habe, habe ich halt gemerkt, in Fallmann wechselt es halt die ganze Zeit so, ne? Und es gibt auch viele Momente, wo unterstrichen wird, dass es ein Text ist, aber es zieht einen nicht so doll aus der Fiktion raus. Aber bei den Erzählungen aus anderen Häfen ist es sehr extrem teilweise. Da gibt es auch Erzählungen, wo es nicht so ist, aber in vielen ist es so, okay, ne? Hier, das ist die Einleitung. Ich habe über den Titel gesprochen, hier ist der Autor. Und der Autor ist halt immer ein Protagonist irgendwie. Und das zeigt sich in Fahlmann halt auch super krass, dadurch, dass man sich die ganze Zeit fragt, wer schreibt das denn hier alles? Ne? Also es ist nicht Fahlmann, es ist nicht der. Wer ist es denn nun? Das ist das große Rätsel. Wer schreibt denn hier sozusagen? Es ist nicht Christopher Ecker, aber wer ist es denn?
Wir werden es nie erfahren.
Nee.
Und wir werden auch nie erfahren, wer unser Leben schreibt und unseren Podcast.
Oh Gott, ja, man kann in so existenzielle Dinge reinfallen, wenn man zu viel liest von ihm.
Nee. Ja, aber wie ihr hört, wir haben diese Folge nicht vorher geschrieben, aber wer weiß, vielleicht war es der Autor, der genau vorgegeben hat, was wir sagen.
Hat der Autor den Spaten versteckt? Hat der Autor das Mikro versteckt?
Ist alles noch da.
Sehr gut.
Ich habe keinen Spaten, aber ein Mikro.
Sehr gut.
Das war der Beweis.
Ja, ich bin sehr erstaunt, dass wir das Thema so gut eingefasst haben. Also ich habe das Gefühl, wir haben es gut eingefasst und versucht irgendwie dem Werk von Christopher Ecker näher zu kommen. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir ein paar Beispiele genannt haben, auch wenn das für euch vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Aber mein großer Appell ist, kauft alle Bücher von Christopher Ecker und lest sie, dann versteht ihr, was wir meinen.
Welches würdest du denn als Einstiegsdroge empfehlen?
Tatsächlich andere Häfen. Wenn man Bock hat, also unter der Voraussetzung, dass man Bock hat, sich über den Text selber Gedanken zu machen. Also wirklich zu sehen, nochmal eine Ebene mehr zu haben, so. Und wenn man darauf so halb Bock hat, dann vielleicht der Banno von Plön. Das ist halt ein Roman, da geht es, glaube ich, um Zeitreisen, soweit ich mich entsinnen kann. Den kann man auch gut weglesen.
Dann macht das alle. Und wenn nicht, gibt es Ärger von Linda. Sie wird euch
Genau,
jede
ich werde
Woche
das
fragen.
kontrollieren. Das ist Hausaufgabe.
Genau.
Es gibt eine Deutung, einigt euch auf eine.
Genau. Hausaufgabe? Mit welchen? Nein, Moment, das passt nicht. Mit welchen Stilfiguren setzt der Autor sein Anliegen um? Das
Haben
stimmt
wir, glaube
nicht.
ich, erklärt, es reicht. Ja.
Dann.
Welches Buch willst du denn jetzt von ihm lesen, Nora, wo ich dich jetzt so angefixt habe?
Ja, andere helfen.
Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl.
Hat mir Linda empfohlen.
Ah, gut. Sehr schön. Damit sollten wir, glaube ich, diese Folge beenden, damit ihr so schnell wie möglich an die Lektüre gehen könnt. Folgt alle Christopher Ecker auf Facebook, da kriegt ihr alle neuen Updates. Es klingt jetzt wie eine riesige Christopher Ecker Werbefolge, aber vielleicht war es das auch.
Ja.
Es war wieder sehr schön mit dir, liebe Nora.
Immer gerne.
Auf Wiedersehen.
Tschö.